Johannes, ich weiß nicht, ob wir viele Gemeinsamkeiten haben, aber eine haben wir. Die ist welche?
Also ich habe auch eine Schwester, die Hanna heißt, aber du hast ja vermutlich keine Schwester, die noch Hanna heißt. Nee. Vielleicht haben wir am gleichen Tag Geburtstag.
Nee, auch nicht.
Nee. Dann sag's mir.
Das ist viel einfacher.
Echt?
Ja, du bist bei den Apis.
Ach so. So einfach.
So einfach, hätte ich nicht gedacht, gell? Sag mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, was sind die APIs und was machst du da so?
Also kurz zu erklären, wer die APIs sind, ist schwierig. Ihr kommt nachher einfach an den Stand unten, da kann ich euch das alles ausführlich erklären. Nein, wir sind einfach ein freies Werk innerhalb der Landeskirche und haben den großen Wunsch, Menschen mit Jesus zu erreichen. Also das, was ihr beiden in Mexiko und Thailand macht, machen wir im Schwabenland. Dort braucht es das auch. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen und sie im Glauben auch in die Tiefe führen und machen das mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit älter gewordenen Menschen in ganz Württemberg und in so kleinen Zipfeln von Bayern. Genau.
Und du bist dort Landesreferent?
Genau,
für Jugendarbeit.
Genau, für Jugendarbeit zu einem Teil und für Gemeinschaftsentwicklung. Es hört sich größer an, als es eigentlich ist. Meine Aufgabe ist es schlicht zu überlegen, wie kann das aussehen, dass wir Menschen erreichen mit unserem Anliegen. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Projekte und Dinge, für die ich dann eben zuständig bin. Genau, also von daher, der Titel hört sich größer an, als meine Aufgabe eigentlich ist.
Okay, gut. Ich glaube, ich lasse dir gleich hier.
Vielen Dank. Ja, schön euch zu sehen. Also euch hinten sehe ich fast schon gar nicht mehr. Aber ich winke euch mal. Schön, dass ihr da seid. Genau. Wenn es darum geht, mal so zu überlegen oder so Leute auch zu fragen, Mensch, wer sind so eigentlich deine Top 3 Helden der Bibel? Dann gibt es vermutlich so Namen, deren Schnittmenge höher ist. Und Namen, bei denen die Schnittmenge etwas kleiner wird. Also so eine Schnittmenge von Leuten, die recht hoch ist bei den Helden in der Bibel, ist zum Beispiel der König David. Den würden wahrscheinlich viele nennen, manche von euch wahrscheinlich auch, weil sie einfach sagen, boah, das war so ein Typ, den kann ich mir echt zum Vorbild nehmen. Das ist so der kleine, so ich sage mal so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. Der hat klein angefangen als Schafhirte, eigentlich hat gar niemand an ihn gedacht und trotzdem beruft ihn Gott zum König. Fast hätten die Menschen ihn vergessen, aber Gott beruft ihn zum König. Und unter ihm breitet sich Israel aus wie nie wieder. Und das ist so ein Mann, von dem uns so viele schöne Gebete überliefert sind. Ich mag die Psalmen von David, weil das so ein herrlich ehrlicher Ausdruck von Beziehung zu Gott ist. Das war einer, der hat gefragt, was Gott möchte. Der hat nicht, meistens zumindest, nach dem geschaut, was ihm jetzt das Beste ist, sondern er hat gefragt, was Gott möchte. Oder da gibt es dann so einen Typ auch wie Mose. Das ist auch so ein Held. Der hat so das Volk Israel aus Ägypten geführt in die Freiheit und dieses schwierige Volk durch die Wüste hindurch geführt. Das ist auch so ein toller Kerl irgendwie. Oder im Neuen Testament gibt es zum Beispiel den Petrus. Über den kann man sich ja herrlich streiten, aber das war einer, der es wirklich ernst gemeint hat. Und dass dabei manche Sachen vielleicht auch daneben gegangen sind, das gehört mit dazu. Aber er hat es ernst gemeint. Von Anfang bis zum Ende, er hat es ernst gemeint. Und Jesus hatte für diesen Petrus einen besonderen Auftrag. Das waren jetzt mal 3 Beispiele und man könnte das unendlich weiter fortführen. 3 Menschen, bei denen die Schnittmenge, wenn es um die Helden in der Bibel geht, recht groß ist vermutlich, wenn wir jetzt mal hier so eine Umfrage machen würden. Und dann gibt es so Menschen, die kommen vielleicht an 3., 4. oder 5. Stelle. Und das sind so Typen wie der Stephanus, um den es heute Vormittag bei uns geht. Der fällt einem nicht sofort ein, wenn man so drüber nachdenkt. Der fällt einem bei längerem Nachdenken ein, aber wenn er einem dann einfällt, dann merkt man, das ist eine total beeindruckende Person. Für mich schon immer, seit ich von ihm zum ersten Mal die Geschichte gehört habe. Eine beeindruckende Person, da ist einer, der weiß, dass wenn er das hier durchzieht, dass er sterben wird. Und er tut es trotzdem. Er tut es trotzdem, er bezeugt Jesus und geht dafür in den Tod. Er geht in die Geschichte ein als der erste christliche Märtyrer. Das ist beeindruckend. Oder euch geht es vielleicht ganz genauso. Aber euch geht es vielleicht auch so, dass es bei solchen Vorbildern, bei solchen Helden, die man sich manchmal vielleicht auch sucht und auch gar nicht schlimm ist, wenn man sich die sucht, das Problem ist, dass man dabei vielleicht so ein Gefühl bekommt, ja, so wie der werde ich doch eh nie. So wie der werde ich doch nie. Ich scheitere doch schon in meinem kleinen Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Studium, in meiner Familie, wo auch immer, da scheitere ich doch schon. Ich werde das doch nie so hinkriegen wie dieser Stephanus, wie dieser tolle Kerl. Also wie können wir mit solchen Menschen umgehen, wie Stephanus? Was helfen uns diese Menschen? Was trägt das für dein Leben, für deine Nachfolge aus? So eine Geschichte wie die von Stephanus. Jemand Kluges hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob er diesen Satz erfunden hat, aber er hat ihn jedenfalls gesagt. Er hat gesagt, Vorbilder gilt es zu kapieren und nicht zu kopieren. Vorbilder gilt es zu kapieren und nicht zu kopieren. Und kapieren, das meint, was steckt eigentlich hinter der Person? Und das dann für sich selber zu überlegen, was heißt das jetzt für mein Leben? Nicht einfach zu sagen, oh, ich muss werden wie Stephanus, sondern zu sagen, was hat denn Stephanus eigentlich ausgezeichnet? Und was könnte das für mein Leben heißen, für meine Nachfolge? Darum geht es. Der Blick auf Stephanus, auf sein Leben, hilft also, um rauszufinden, was war das eigentlich für ein Typ? Und warum kann er uns zum Vorbild werden? Was war seine Zukunftshoffnung und was hat das für sein Hier und Jetzt ausgetragen? Also lasst uns reinschauen in die Bibel, was Stephanus für ein Typ war, wo er uns begegnet. Stephanus begegnet uns nicht oft. Vielleicht rutscht er auch deshalb bei so einer Heldenliste eher nach hinten, weil er exakt in zwei Kapiteln vorkommt. Seine Geschichte ist in zwei Kapiteln der Apostelgeschichte abgehandelt. Und trotzdem wirkt sie bis heute nach. Er kommt vor in Apostelgeschichte 6 und 7. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eure Bibeln dazu aufschlagen und einfach kurz diesen Weg mal mitgehen, um zu verstehen, wer war dieser Stephanus eigentlich. Da wird uns zu Beginn von Kapitel 6 in den ersten 7 Versen eine Geschichte erzählt, die bei Luther überschrieben ist mit der Wahl der 7 Armenpfleger. Das Christentum war noch jung. Es fing so langsam an, Kreise zu ziehen in Jerusalem. Und plötzlich kam die Frage auf, Mensch, wer kümmert sich eigentlich um die Witwen? Weil die Apostel haben gesagt, also die Jünger Jesu haben gesagt, wir sind ja für die Verkündigung irgendwie zuständig. Und da kommen Menschen zum Glauben und da kommen jetzt auch Menschen zum Glauben, die keine Versorgung haben, wie diese Witwen. Was machen wir jetzt eigentlich mit denen? Und dann ging es darum, Menschen zu finden, die sich um diese Frauen kümmerten. Und dann wurden 7 Armenpfleger herausgesucht, berufen. Und der erste, der genannt wird, ist Stephanus. Da taucht Stephanus das erste Mal auf. Und dann heißt es von ihm, da in Kapitel 6, Vers 5b, dass er ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Also offensichtlich mit einer Ausstrahlung gesegnet. Ein besonderer Mann. Und nur über ihn heißt es, dass über die anderen, die danach genannt werden, wird uns nichts mehr gesagt, warum die jetzt berufen wurden. Nur über Stephanus. Voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und dann geht es weiter und man merkt daran, dass der Stephanus ein besonderer Kerl war, ein besonders von Gott gesegneter Kerl. Er muss sehr charismatisch gewesen sein, denn dann im nächsten Abschnitt, ab Vers 8, da lesen wir, dass er voller Gnade und Kraft große Wunder und Zeichen im Volk tut. Das war also einer, an dem man abgespürt hat, dass Gott mit ihm ist und dass Gott ihn segnet. Und das segnet, was der Stephanus tut. Er tut Zeichen und Wunder. Was das ist, wird uns nicht gesagt. Es wird einfach nur so hingeschrieben. Er tut Zeichen und Wunder. Gott war mit ihm. Und dann wird uns auch berichtet, wie andere, die sich daran stießen, dass sie nicht mit ihm mithalten konnten. Wenn die diskutiert haben, wenn die sich gestritten haben über das, was der Stephanus gesagt hat, dann konnten die nur zugucken und konnten ihm irgendwie nicht gescheit auf Augenhöhe begegnen. Es war ein von Gott gesegneter Mensch. Und was machen sie, weil sie gegen ihn nicht ankommen? Sie starten eine Intrige gegen ihn. Sie suchen nach irgendeinem Schwachpunkt, um an seinem Stuhl zu sägen. Aber das Problem ist, sie finden nichts bei Stephanus. Bei Politikern findet man dann irgendeine Doktorarbeit, wo sie dann doch nicht irgendwie alle Quellen richtig angegeben haben. Und wenn das erste Mal schon so eine Meldung kommt, weiß ich immer, in spätestens 3 Wochen tritt dieser Politiker zurück oder wird zurückgetreten. Und meistens, vermute ich, stecken da irgendwelche Leute dahinter, die einfach nur an seinem Stuhl sägen wollen. So war das bei Stephanus. Die wollten an seinem Stuhl sägen, weil sie ihm nicht auf Augenhöhe begegnen konnten. Und weil ihnen das nicht gelang, dann haben sie sich falsche Zeugen gesucht, die aufgetreten sind und gesagt haben, hey, der Stephanus, der redet gegen die heilige Stätte und gegen, also den Tempel und gegen das Gesetz, so die 2 zentralen Merkmale im jüdischen Glauben, der Tempel als Ort des Glaubens und das Gesetz als Inhalt des Glaubens. Und der Stephanus, der redet mit diesem Jesus-Gerede dagegen. Und deshalb muss Stephanus vor den Hohen Rat, den jüdischen Gerichtshof, so wie Jesus das auch musste, weil falsche Zeugen gegen ihn aufgestanden sind. Und dann muss er Stellung dazu nehmen. Und dort leuchtet sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Wieder so eine Besonderheit in seinem Leben. Wieder so ein Zeichen, Gott war mit Stephanus. Und dann soll Stephanus Stellung nehmen. Und dann hält er in Kapitel 7 eine sehr lange Rede. Das ist die längste Rede, die uns in der Apostelgeschichte überliefert ist. Und dann hält er eine Rede und dann erzählt er einfach den Weg Gottes mit dieser Welt. So in einer relativ kurzen Abhandlung. Er redet über den Weg Gottes mit Abraham, der sich als alter Mann nochmal aufgemacht hat. Er redet über Josef und seine Geschichte in Ägypten, über Mose. Er redet über das heilige Zelt und den Tempel. Und dann schließlich, das ist der Gipfel, dann klagt er den Hohen Rat an. Der Hohe Rat, die Repräsentanz Israels. Die oberste Gerichtbarkeit. Die gesagt haben, wo es lang geht, die klagt er an und spricht ihnen jeglichen Glauben ab. Und sagt, ihr habt nichts verstanden. Ihr habt den getötet, den die Propheten angekündigt haben. Den habt ihr getötet. Und die Folge? Die Folge ist dann eben die Steinigung von Stephanus, dieser Märtyrertod. Und daraus dann eine Verfolgung der Christen in Jerusalem. Ich möchte euch gerne diese Geschichte vorlesen von der Steinigung des Stephanus, Kapitel 7, Abvers 54. Als sie, also die Mitglieder des Hohen Rates, das hörten, was er erzählt hatte und was er ihnen dann vorgeworfen hat, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehend zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Eine krasse Geschichte, finde ich. Vielleicht sogar eine der krassesten Geschichten, die es in der Bibel gibt. Und ich finde, sie ist es wert, genauer hinzuschauen, um eben genau dem nachzugehen, was macht eigentlich diesen Stephanus so besonders. Zunächst mal lesen wir, wenn wir diesen Abschnitt nochmal durchgehen, lesen wir von den Mitgliedern des Hohen Rates, die wütend sind. Die wütend sind, und weil Stephanus sie direkt angegriffen hat. Da ist ein innerlich brodelnder Widerstand. Es ging ihnen durchs Herz. Eigentlich steht da im Urtext, ihnen wurde das Herz zersägt. Eine wunderschöne Vorstellung an diesem wunderschönen Morgen. Ihnen wurde das Herz zersägt, das ging ihnen durch und durch. Das hat sie innerlich umgebracht. Was sich dieser Typ erlaubt, das geht nicht. Es hat sie innerlich total getötet. Und nach außen merkbar, sichtbar für die Leute, die da mit dabei waren, knirschten sie mit den Zähnen. Sie knirschten mit den Zähnen. Das ist ein Zeichen des Hasses. Ein Zeichen des Hasses, wenn sie mit den Zähnen knirschen und sagen, am liebsten würden wir dich. Aber sie behalten noch die Fassung. Er bekennt Jesus in dieser Situation. Er bekennt Jesus. Und das Bekennen von Jesus, das Nennen des Namens Jesu, der Glaube an ihn, das hat immer etwas auch mit Widerstand zu tun. Damals schon. Damals schon. Eben infolge von der Steinigung, dann Kapitel 8, beginnt dann diese Christenverfolgung. Und Jesus hat das seinen Jüngern angekündigt. Er hat sie mal losgeschickt und gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wow, tolle Perspektive. Ein Schaf unter Wölfen zu sein, gut. Aber das ist Nachfolge. Wer den Namen Jesu bekennt, der muss mit Widerstand rechnen. Das hat Jesus uns gesagt, auch wenn uns das vielleicht nicht passt. Aber Jesus hat das so gesagt. Ihr müsst mit Widerstand rechnen. Und wir erleben das doch. In Syrien, was es heißt, Christ zu sein. Schreckliche Nachrichten. Wenn die Häuser von Christen gekennzeichnet werden, mit diesem Zeichen für Nazarener, das sind Menschen, die folgen diesem Nazarener nach. Und dann kommen die Schlechter und töten diese Menschen. Nur wegen ihres Glaubens. Und trotzdem bleiben viele in den Dörfern und sagen, wir gehen diesen Weg ganz bewusst, weil wir zu Jesus stehen wollen, weil wir ihn bezeugen wollen. Wir leben in einem Land bei uns, wo das nicht so ist. Bei uns sieht Verfolgung anders aus. Wir werden vielleicht belächelt. Vielleicht stehen wir als Außenseiter da. Sind abgestempelt. Das gehört zur Nachfolge mit dazu. Wer Jesus bekennt, der muss mit Widerstand rechnen. Der muss mit Widerstand rechnen. Stephanus ist in solch einer Situation des Widerstandes. Er wusste das. Er wusste das ganz genau. Und hat trotzdem den Mund nicht gehalten. Und gerade in diese Situation hinein, in diese Situation des Widerstandes, in dieser Situation der Anfechtung, schenkt Gott seinem Zeugen ein ganz besonderes Erlebnis. Vers 75, Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Stephanus sieht den offenen Himmel, jetzt in dieser Situation, in dieser nahezu ausweglosen Situation. Er sieht den offenen Himmel. Was er sieht, das ist umwerfend. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und Herrlichkeit Gottes, das ist viel mehr als ein Finaltor in der 113. Minute, wo sich eine ganze Nation drüber freut. Das ist umwerfend. Gottes Klarheit, Gottes Herrlichkeit, sein Glanz, seine Majestät, die Heiligkeit Gottes, das sieht er. Und er sieht Jesus stehen zur Rechten Gottes. Das ist nicht nur irgendwie so ein besonderes Glaubenshighlight, das ist für Stephanus ein Akt der Bestätigung dessen, was er seit jeher geglaubt hat. Ein Akt der Gewissheit. Und es gibt interessante Parallelen zu Jesus, der auch vor dem Hohen Rat stand. Eben auch von falschen Zeugen angeklagt. Und dann wurde er gefragt, ob er der Christus, der erwartete Messias ist. Und dann antwortet Jesus dort, Matthäus 26, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus hat das vorausgesagt. Und deshalb ist das für Stephanus in diesem Moment nicht einfach nur irgendein Highlight, sondern sondern absolute und letzte Gewissheit. Das, was ich geglaubt habe, das ist wahr. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er steht sogar in diesem Text. Ich werde in seine Herrlichkeit eingehen, wenn ich sterben muss. Jesus wird mein Leben vollenden. Das war die Zukunftshoffnung von Stephanus. Das war sein Antrieb. Ganz egal, was kommt, mein Leben endet nicht im Nichts, sondern eben genau in dieser Herrlichkeit. In der Herrlichkeit Gottes, an der Seite von Jesus. Das ist die Hoffnung, die uns geschenkt ist, die dir geschenkt ist. Diese Zukunftsperspektive. Jesus hat das bereits schon zu Beginn seines Wirkens gesagt, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, wo uns Berufungsgeschichten erzählt werden. Und dann sagt er zu diesen Jüngern, die dann schon bei ihm sind, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ihr werdet den Himmel offen sehen, du wirst den Himmel offen sehen. Und als Jesus am Kreuz stirbt, da zerreißt im Tempel, im Allerheiligsten, im innersten Teil, in den nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein durfte am großen Versöhnungstag, um Vergebung für das Volk zu bitten, da reißt dieser Vorhang, der den Rest vom Tempel vom Allerheiligsten trennt, von oben an nach unten aus, heißt es in der Bibel. Gott selber öffnet durch Jesu Sterben den Weg zum Himmel. Er öffnet den Himmel. Dass wir das sehen können. Der Weg zu Gott in den Himmel ist frei. Und wer sein Leben im Vertrauen auf Gott ihm anvertraut, dem ist der Himmel geöffnet. Der darf sich gewiss sein, nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus sichtbar geworden ist. Paulus wird das später einmal schreiben. Hier steht er noch als Beobachter da und freut sich über den Tod von Stephanus. Wenige Jahre später wird er selber ein Verfolgter sein. Und diese Gewissheit des offenen Himmels, diese Zukunftsperspektive genauso benennen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Hey, das ist deine Perspektive. Die Perspektive, die schon Stephanus hatte, die ihn so stark gemacht hat, die ihn so motiviert hat, die ihm den Mut gegeben hat. Der Himmel ist offen. Darf ich dich fragen, hast du diese Hoffnung? Trägst du diese Hoffnung in dir? Ist sie für dich gegenwärtig? Ist sie real? Ist sie Teil deines Lebens? Teil deiner Freude? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das? Wie zeigt sich diese Hoffnung in deinem Leben? Im Hier und Jetzt? Ist das für dich irgendein Rettungsanker in einer komplizierten Welt oder hat diese Hoffnung vom geöffneten Himmel eine Auswirkung auf dein Leben? Erzählst du von dieser Hoffnung? Spüren dir andere diese Hoffnung ab? Stephanus hält mit dieser Hoffnung jedenfalls nicht hinterm Berg. Stephanus sprach, nachdem er diese Herrlichkeit Gottes gesehen hat, er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus weiß sich getragen. Er weiß, dass ihn nichts trennen kann von diesem Herrn. Jesus steht zur Rechten Gottes, so als ob er sagen möchte, ich habe mich aufgemacht zu dir. Ich stehe bereit, um dich in Empfang zu nehmen. Ich sitze nicht nur zur Rechten Gottes. Ich bin sogar aufgestanden, um dich, Stephanus, aufzunehmen in unsere Herrlichkeit. Er hätte das Erlebte ja für sich behalten können, als ein besonderes Highlight. Aber nein, er bekennt es, er bezeugt es. Er bezeugt es, obwohl er wusste, dass er damit vermutlich sein eigenes Todesurteil aussprechen wird, weil das als Gotteslästerung galt. Und wenn ich dich eben gefragt habe, ob diese Hoffnung, die dir durch Jesus geschenkt ist, ob das irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben hat, dann meine ich genau das, was Stephanus hier tut. Bist du bereit, Jesus zu bekennen, selbst dann, wenn alles dagegen spricht? Bist du bereit dazu? Da fragst du dich vielleicht, wie geht das? Was heißt denn das, bekennen? Bei mir selber haben genau solche Fragen immer irgendwie Unbehagen ausgelöst. Und tun das teilweise bis heute noch. Weil ich doch meine Unzulänglichkeit kenne und weiß, dass ich oft nicht gut dabei wegkomme, obwohl ich es so gerne würde. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, als Christ irgendwie mit so einem permanent schlechten Gefühl durch die Gegend zu laufen, weil du doch irgendwie das Gefühl hast, ich müsste doch viel mehr für Jesus tun und viel mehr ihn bekennen und zu ihm stehen und scheitere doch immer wieder. Also was denn jetzt? Und wie denn? Was ist der Weg für dich? Wie findet denn diese Zukunftshoffnung Ausdruck in deinem Alltag? Im Hier und Jetzt, da wo ich bin? Ich habe in dieser Geschichte nochmal nachgelesen und habe etwas für mich ganz Entscheidendes entdeckt. Etwas Kleines. Wieder so etwas, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Die Mitglieder des Hohen Rates, die halten sich die Ohren zu und schreien. Sie halten es jetzt nicht mehr aus, was dieser Stephanus macht. Okay, er hatte sie angegriffen. Das hat sie innerlich total wütend gemacht. Sie haben mit den Zähnen geknirscht. Und jetzt stellt er sich allen Ernstes vor sie hin und sagt, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Geht's noch? Sie halten sich die Ohren zu und schreien. Sie halten es nicht mehr aus, was dieser Typ da abzieht. Das kann's doch nicht sein. Und dann braucht es gar keinen Prozess mehr, sondern dann kommt es zu einem Lynchmord. Jesus wird ja wenigstens noch verurteilt. Aber der Stephanus wird sofort vor die Tore der Stadt hinausgestoßen. Es braucht keine Verurteilung. Sie lassen sich von ihren Emotionen treiben und steinigen ihn. Und mitten in dieser Situation der Steinigung, da steht, dass Stephanus den Herrn anrief. Er fiel auf seine Knie und rief laut. Mitten in diese Situation hinein, da lesen wir, dass Stephanus betet. Er geht auf die Knie. Aus dem Niederfallen des Gesteinigten wird eine Gebetshaltung. Aus dem Niederfallen des Gesteinigten wird eine Gebetshaltung. Er betet jetzt auch nicht nur darum, dass er das irgendwie durchhält und dass Gott ihm Kraft gibt. Er weiß, was passieren wird und dass das in den Tod führen wird. Und er bittet Gott einfach nur, dass er ihn gnädig aufnimmt. Und dann, wie Jesus, bittet er, dass Gott denen, die ihn steinigen, diese Sünde nicht anrechnet. Wow. Was für ein Gebet. Er denkt nicht an sich und an seine schwierige Situation. Er fängt nicht an, rumzujammern und zu fragen, Gott, warum und was passiert da, was soll das? Er bittet Gott um Einlass in seine Herrlichkeit. Das ist das eine. Und das andere, er betet für seine Feinde in der Stunde des Todes und sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Rechne ihnen das nicht an, was sie mit mir hier anstellen. Ich finde das total beeindruckend. Und ich frage mich oft, wie gehen wir mit denen um, die nicht auf unserer Linie sind, die uns vielleicht widerstehen, warum auch immer. Beten wir für sie? Beten wir für sie? Wenn es um die Frage geht, wie die Zukunftshoffnung, die dir durch Jesus gegeben ist, in deinem Leben Ausdruck findet, dann geht es nicht um irgendwelche Heldentaten. Darum geht es nicht. sondern es geht darum, dass du dich und deine Unzulänglichkeiten Jesus hinhältst. Darum geht es. Dass du ihm deine Not nennst, dass du ihm mit deinen Fragen in den Ohren liegst, dass du ihm deine Sorgen nennst, deine Ängste nennst und dass du es ihm vor allem zutraust, dass er es ändern wird. Dass er es ändern wird. Jesus sagt das selber mal, dass die, die ihm nichts bieten können, die mit leeren Händen und leeren Taschen zu ihm kommen, dass die den Himmel erben werden. Nachfolge bedeutet eben nicht, ich habe alles klar und ich weiß, wie es geht und ich kenne meinen Weg, sondern Nachfolge heißt zuallererst beten. Nachfolge heißt zuallererst beten. Ganz einfach. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Und bitte zeig du mir heute, wie das konkret aussehen kann. Heute an diesem 4. Januar, morgen an diesem 5. Januar und so weiter. Und zeig mir, wie diese Zukunftshoffnung heute an diesem Tag seinen Ausdruck finden kann. Weißt du was, dann bist du ganz nah am Herzschlag Jesu dran. Und dann hast du Stephanus kapiert. Entscheidend ist es zu fragen, was Jesus mit dir vorhat und wie es aussehen kann, sein Licht in dieser Welt scheinen zu lassen. Mehr und mehr so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat und wie er uns gesagt hat, folgt mir nach, macht es genauso. Wir sollen sein Licht in dieser Welt scheinen lassen. Wir sollen sein Licht scheinen lassen, das Licht, das Helligkeit und Klarheit ins Leben bringt. Mir hat mal ein Bild sehr imponiert, wo jemand gesagt hat, wir sollen Monde sein als Christen. Der Mond ist eine total helle Sache. Jetzt gerade ist, glaube ich, wieder Vollmond und es ist beeindruckend, wie hell es der Mond machen kann. Aber der Mond ist keine eigene Lichtquelle, sondern er reflektiert das Licht der Sonne. Er widerspiegelt etwas. So soll unser Leben aussehen. Es geht nicht darum, dass du krampfhaft versuchst, aus dir heraus irgendwie etwas zu tun und aktiv zu sein, sondern du sollst dich dem Licht der Sonne Gottes hinhalten. Nichts anderes hat Stephanus getan. Er hat sich Jesus hingehalten und hat sich von ihm gebrauchen lassen. Und dadurch ist etwas passiert. Wir sollen die Liebe Jesu reflektieren, sodass es in deinem Umfeld hell wird. Es geht also, wie gesagt, nicht um Heldentaten. Es geht um eine innere Veränderung, um eine innere Ausrichtung. Roland Werner hat einmal geschrieben, die Veränderung des Denkens führt zu konkreten praktischen Schritten. Christsein ist kein Standpunkt, sondern eine Bewegung. Christsein ist kein religiöses Wohlgefühl, sondern eine Lebensreise. Dabei ist eine Neukartografierung der inneren Landkarte notwendig. Für Jesu Nachfolger war der Glaube kein Dogma, sondern ein Lebensweg. Eine innere Veränderung. Und wenn es das Einzige ist, was du von diesem Tag mitnimmst, dann nimm mit dieses, ich halte mich Jesus hin und ich bitte ihn, dass er mich verändert. Dann bist du den entscheidenden Schritt gegangen. Dann bist du den entscheidenden Schritt gegangen. Es geht nicht darum, ein Held zu sein, sondern darum, in Beziehung zu ihm zu leben, ihm Raum zu geben. Ihm Raum zu geben, so wie Stephanus das tat. Und aus dieser Beziehung heraus, wir wissen ja nicht, was Stephanus die Jahre vorher gemacht hat, aber aus einer festen Jesus-Beziehung heraus wurde er zu einem der sieben Armenpfleger, weil er Ausstrahlung hatte, weil es von ihm heißt, dass er ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes war. Der erste Schritt ist eine innere Veränderung, eine Neuausrichtung. Nur so erfährst du Veränderung. Es geht also um die Freundschaft mit Jesus. Jesus spricht einmal mit seinen Jüngern über die Zeit ohne ihn, wenn er einmal weg sein wird. Und dass er ihnen den Heiligen Geist schicken wird. Den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und davon, dass sie diesem Heiligen Geist Raum geben soll. Und dann spricht er dieses bekannte Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel gute Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in diesem Abschnitt sagt Jesus ganz viel über den Weinstock und die Reben. Und manchmal verstehen wir den Vers so, jetzt geht es ums Fruchtbringen, um den Aktionismus. So sind wir irgendwie gestrickt, vielleicht ist das eine schwäbische Mentalität, ich weiß es nicht. Ums Tun, ums Machen. Aber worum es in diesem Abschnitt eigentlich geht, wenn ihr euch den mal durchlest, Johannes 15, Vers 1 bis 8. In diesen wenigen Versen kommt das Wort bleiben mehr als ein Dutzend Mal vor. Es geht nicht um deinen Aktionismus. Es geht nicht um das, was du bringst und um das, was du machst, sondern es geht ums Bleiben. Bei Jesus bleiben, am Weinstock bleiben. Bleib und lass zu, dass Jesus an dir wirkt, an dir zuerst und dann auch dadurch an anderen. Er kann so viel aus deinem Leben machen. Und was das bei dir sein wird, das weiß ich nicht. Vielleicht wird dein Weg dich irgendwann mal in die Mission führen, in ein fremdes Land. Mag sein. Aber vielleicht will Jesus dich vor deiner Haustür in deinem Stadtteil gebrauchen. Wichtig ist, dass du ihn darum bittest, es dir zu zeigen. Was das bei dir sein wird, ich weiß es nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Fähigkeiten bei Menschen. Was er durch dich bewegen will und wie die Zukunftshoffnung im Hier und Jetzt für dich aussieht, keine Ahnung. Und wie lange es dauert, dass dort etwas entsteht, ich weiß es nicht. Das liegt allein in Gottes Hand. Aber er wird an dir wirken. Er wird etwas verändern. Vielleicht anders, als du es denkst. Vielleicht verborgener, als du denkst. Aber auf jeden Fall vielfältiger, als du denkst. Stephanus war ein charismatischer Prediger, nach allem, was wir von ihm wissen. Eine beeindruckende Person. Deshalb musst du noch lange kein Stephanus sein. Du bist vielleicht ein einfühlsamer Zuhörer, der für Menschen da ist, die irgendetwas Schwieriges in ihrem Leben erlebt haben und die jemanden brauchen, der für sie da ist, der vielleicht für sie betet. Vielleicht bist du ein praktischer Anpacker. Jemand, der da ist, wenn man ihn braucht. Das ist doch nicht weniger wertvoll als andere Dinge. Glaub das doch nicht. Verstehst du, was ich meine, wenn ich vorher gesagt habe, Vorbilder gilt es zu kapieren und nicht zu kopieren? Was hat denn Stephanus ausgezeichnet und was heißt das für dein Leben? Stephanus war einer, der in fester Beziehung, in fester Freundschaft zu Jesus gelebt hat. Und das hatte Auswirkung. Nimm das mit. Entscheidend ist, dass du bleibst. Dass du bleibst. Dass du dein Leben in fester Beziehung zu Jesus gestaltet. In der Erwartung, dass er etwas daraus machen wird. Und dass sich diese Zukunftshoffnung, die dir gegeben ist, dass das Ausdruck finden wird. Bleib. Bleib bei Jesus. Bleib fest am Weinstock. Und bitte ihn. Bitte ihn, dass er dich in Situationen hineinführst, wo du das bezeugen kannst. Wie auch immer. Bleib. Bleib und bitte ihn. Ich möchte gern beten. Und dir danken für diese Geschichte, Herr, von Stephanus. Ein beeindruckender Kerl. Einer, der sich voll und ganz für dich hingegeben hat. Der diese feste Gewissheit hatte, dass du für ihn bist. Und dass du für ihn da bist, in jeder Situation bis in den Tod hinein. Und dass sein Sterben der Durchgang in deine Herrlichkeit ist. Danke für diese Perspektive, die uns auch gilt. Dass du uns das ermöglicht hast durch dein Sterben und Auferstehen, dass du uns vorausgegangen bist, diesen Weg durch den Tod hindurch. Und schenk, dass, dass das Auswirkungen hat in unserem Leben. Dass das nicht nur etwas ist, was wir halt so haben und mit uns rumtragen, sondern dass das spürbar wird für andere. Du weißt, wie schwer das oft ist, das so zu leben, dass es für andere ansteckend ist. Herr, bitte schenk, dass wir dir immer wieder in den Ohren liegen und dich um Veränderung bitten. Bitte führe uns in Situationen hinein, wo wir dich bekennen können. So wie du uns gemacht hast. In unserer Einzigartigkeit. Jeden Einzelnen von uns hier. Danke, dass du uns das zutraust. Dass wir deine Zeugen sein dürfen. In unserer Umgebung. In unserer Stadt. In unseren Schulklassen. An unseren Arbeitsplätzen. An den Unis, an den Hochschulen, in den Vereinen, in den Gruppen, da wo wir unterwegs sind. Was für ein Privileg, dass du uns das zutraust. Danke, dass du Menschen berufst in deine Nachfolge und sie sendest und dann auch ausrüstest mit dem, was sie brauchen. Danke, dass dein Interesse an uns nie abebbt. Bitte schenk uns diese Sehnsucht, bei dir zu bleiben, an dir zu bleiben, fest an dir zu bleiben und zu spüren, wie du uns veränderst, wohin auch immer die Reise geht. Danke für diesen Tag, für den Segen dieses Tages, dass wir uns in dieser Freiheit versammeln dürfen, dass wir keine Angst haben müssen. Danke für die vielen Begegnungen, die wir heute haben. Und danke, dass uns alle der eine Wunsch vereint, dass andere Menschen dich kennenlernen. Bitte schenk, dass von diesem Tag ein Segen ausgeht in unser Land. Dass durch diese Leidenschaft andere Menschen verändert werden.